Wie großartig wäre es, wenn wir uns jederzeit alles zutrauen würden, so wie wir uns die Dinge wünschen. Aber leider ist es im Leben irgendwie anders. Oft genug kennen wir es, dass in uns Zweifel hochkommen und dieser innere Satz uns triggert: Ich traue mir das nicht zu. Also mir ist es im Leben schon oft so ergangen und ich glaube, wenn du jetzt hier diese Podcast-Folge hörst und damit herzlich willkommen im Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries, dann kennst du das auch. Das war das Thema des Live-Talks am vorigen Montag. Ich traue mir so wenig zu. Und mir haben 4 Menschen vorab E-Mails geschrieben, die ich dir hier als Besprechung im Live-Talk mitbringen möchte, als Mitschnitt des Live-Talks. Katharina, 29, Projektmanagerin, hat geschrieben, dass sie in ihrer IT-Firma, in der sie so richtig gut angekommen ist und sie auch weiß, was sie tut und sie ist gut ausgebildet, trotzdem immer wieder von Zweifel zermadert wird. Mehmet ist Taxifahrer, ist 45 und hat die Frage, wie finde ich wieder Vertrauen in meinen eigenen Lebensweg? Total spannend, finde ich. Anna ist Buchhalterin, ist 38, Mutter von 2 Kindern und nach ihrer Elternzeit kam sie in ihren Job zurück und vieles hat sich verändert und sie unsicher werden lassen. Sie zweifelt inzwischen an ihrem Wissen und hat ständig Angst, Fehler zu machen. Und schlussendlich, Peter hat geschrieben, 61, Lagerist. Und gerade in der Lageristentätigkeit hat sich die letzten Jahre wahnsinnig viel verändert. Und bei ihm führt es dazu, dass er sich schlussendlich irgendwie zu alt vorkommt und nicht schlau genug. Wie kann ich diese Gedanken stoppen und ist es realistisch, in meinem Alter noch etwas zu verändern? Das hat Peter mich gefragt. Und diese 4 Fälle habe ich dir jetzt konkret mitgebracht als Mitschnitt aus dem Live-Talk und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Wie oft ist es uns im Leben so ergangen, dass wir irgendwas machen wollten oder eine Aufgabe gestellt bekamen, zum Beispiel in der Schule? Es hieß, komm mal bitte an die Tafel, lieber Patrick oder liebe Sandra oder lieber Mehmet oder wer dein Name halt jetzt. Komm mal bitte an die Tafel und in dem Moment haben wir das Gefühl, egal wie gut wir vorbereitet sind von, oh je, ob ich das kann, ob ich die Antwort richtig gebe, ich darf jetzt nicht versagen, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Das ist der Satz, der hinten dran in unserem Kopf, in unserem System tickt. Und das ist eine uralte Angst. In den westlichen Zivilisationen, glaube ich, die Angst per se schlechthin, dass Menschen Angst haben, ob sie gut genug sind, ob sie gut genug abliefern können, ob sie zur richtigen Zeit die richtige Lösung haben, ob sie sich überhaupt zutrauen, den Schritt zu gehen. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr Selbstständige und Existenzgründer, wenn Menschen grundsätzlich so ein Gen hätten, sich grundsätzlich mal alles zuzutrauen, was man vorhat. Ich glaube, Pippi Langstrumpf war es. Die hat irgendwann mal in dieser Serie den Satz geprägt. Ich weiß nicht. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Also bin ich sicher, ich kann das. So oder in etwa. Ich habe es noch nie gemacht, also gehe ich davon aus, ich kann das. So sind wir nicht erzogen worden. Also ich nicht. Ich glaube, in unserem Schulsystem lernen wir, wenn du die Antwort richtig gut weißt und du bist sicher, dann melde dich und dann sag es. Und ansonsten sei doch leise und lass den anderen den Vortritt. Wer ist schon belohnt worden für bestmögliche Antworten? In Mathe, ja, da gibt es sowas wie Wegepunkte. Wenn der Weg schon mal gut ist, aber das Ergebnis schlecht ist, hat man Teilpunkte. Aber im richtigen Leben, so grundsätzlich, haben wir oft das Gefühl von, ob das so richtig ist, was ich mache oder das, was ich sage. Oder kann mir da was passieren? Das ist eine Frage, die auch oft mitschwingt. Wie viele Menschen machen kein Bungee-Jumping oder fliegen nicht aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm raus? Selbst wenn man an einem anderen Menschen dranhängt, der das professionell macht, der jeden Tag das macht, der definitiv seit Jahren jeden Tag heil auf die Erde runterkommt, kommt trotzdem der Satz bei ganz vielen Menschen, traue ich mir das zu, Klammer auf, habe ich überhaupt genug Mut, das zu tun? Oder ist die Angst größer? Und darum geht's heute. Ich habe ein paar E-Mails bekommen, auf die wir heute eingehen. Ich mache gleich die Telefonleitung auf. Wenn du nochmal den Link brauchst, den Infos zum Live-Talk, blende ich dir hier nochmal die Webadresse ein, patrickries.com/Live-Talk. Dort findest du auch immer die neuen Termine. Und schon mal vorab, zu Beginn dieser neuen Sendereihe, haben wir Montag und Mittwoch getestet. Und jetzt ab dieser Woche schon, wird es nur noch montags stattfinden, montags ab 8 Uhr. Und dann nochmal jetzt nächste Woche am Montag, auch wieder ab 8. Also nicht mittwochs, sondern montags. Aber dann ein stabiler Termin und das halten wir bei. Und ich freue mich, immer wieder mit dir sprechen zu können. Vielleicht hast du Lust, heute anzurufen zu dem Thema. Vielleicht hast du ein eigenes Thema, was dazu gut passt. Oder eben auch nächste Woche anzurufen. Ansonsten, wie gesagt, du kannst mir auch über diese Webadresse patrickries.com/Live-Talk über das Kontaktboard eine E-Mail ins Studio senden. Die sehe ich hier parallel während dieser Zeit, in der wir hier miteinander sprechen. Kann darauf eingehen. Und ich habe ein paar E-Mails vorab bekommen, auf die ich dann auch eingehe, die wir live besprechen. Das ist das Format des Live-Talks. Wenn du heute das erste Mal dabei bist, sei noch herzlicher willkommen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist und über die Neulinge erst recht, weil sie dem Ganzen eine Chance geben, sich einzulassen auf was Neues, fordert ja auch immer so ein bisschen Mut. Und man muss auch für sich die Frage beantworten, ist mir das die Zeit wert? Und da danke ich dir für deine Zeit. Das ist, glaube ich, das Wertvollste, was du geben kannst, generell, was du mit Menschen teilen kannst, deine Lebenszeit. Und du hast eine Entscheidung für dich getroffen, vielleicht heute, vielleicht aber auch schon vorher, in dich Zeit zu investieren. Weil sowas wie der Live-Talk gehört ja zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, das ist Zeit, die wir in uns investieren, die wir in uns selbst investieren. Und was gibt es Schöneres als ein persönliches Wachstum, finde ich persönlich. Möge es nie aufhören und ich glaube auch die Seele wird weitermachen, wenn der Sargdeckel zugeht. Aber ich glaube an dieses Naturprinzip. In der Natur siehst du doch keine Blume, die nicht wächst. Wenn sie aufhört zu wachsen und sich zu verändern und zu blühen, stirbt sie. Es gibt in der Natur nur Wachstum oder Sterben. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die glauben, dass sie irgendwie persönlich nicht wachsen möchten oder wollen oder nach der Schule aufhören zu lernen. Und dazu gehörst du nichts, sonst wärst du jetzt nicht da. Und deswegen sehr herzlich willkommen und ich freue mich drüber, dass du für dich diese Entscheidung getroffen hast, dass du hoffentlich der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und in dich Zeit investierst. Wie kannst du jetzt dabei sein beim Live-Talk? Wie gesagt, über das Kontaktboard, über die Telefonnummer, die ich auch gleich jetzt einblende. Ich verstecke mal nochmal die Webadresse, damit die Leitungen sind gleich offen. Die Nummer ist schon mal eingeblendet. Ich sage, wenn ich empfangsbereit bin, ich sehe das hier auf dem Monitor vor mir und kann dann die Nummer annehmen. Du kannst auch ins Kontaktboard schreiben. Direkt hier unter diesem Livestream auf YouTube ist ja dieses Kontaktboard, denn dass du was reinschreiben kannst, das sehe ich auch hier und kann darauf eingehen. Und ansonsten, ja, neben diesen vielen Kanälen freue ich mich über das, was schon eingegangen ist. Und das ist auch die letzten paar Male schon gewesen, dass ich die E-Mail mit dir gemeinsam jetzt das erste Mal wahrnehme, wenn ich eine E-Mail vorlese. Und in dem Moment, wo ich die E-Mail vorlese, mich spontan auf diese Situation einstelle. Und dann mal so mache, als wenn die Person live vor mir wäre und ich teilhaben lasse an der Situation, an der Frage dieser Person. So, jetzt ist die Leitung offen. Wenn du willst, wenn du jetzt im Livestream bist und sagst, ich habe ein eigenes Thema, ich traue mir so wenig zu, ist ein Thema, da würde ich jetzt gern mit Patrick drüber sprechen, ihm meine Situation schildern und habe den Wunsch, ein bisschen Klarheit reinzubekommen, vielleicht auch eine andere Perspektive kennenzulernen zu meinem Thema, zu meiner Herausforderung, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wenn du aber sagst, na, ich warte lieber mal noch ein bisschen, Dann würde ich jetzt nämlich die Nummer nochmal ausblenden, denn es kommt im Moment kein Anruf rein, und würde in die erste E-Mail gerne reinspringen, und dann nehme ich dich mit. Die E-Mail ist überschrieben in der Betreffzeile Zweifel an mir selbst im Berufsalltag. Zweifel an mir selbst im Berufsalltag. Mein Name ist Katharina, schreibt sie zu Beginn. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite als Projektmanagerin in einer großen IT-Firma. Nach außen wirke ich kompetent, innerlich zweifle ich aber ständig an mir. Liebe Katharina, herzlich willkommen in einem Boot mit ganz, ganz vielen Menschen. Du bist nicht allein damit. Und auch ich kenne es von meinem eigenen Leben. Ich bin mit 23 das erste Mal Führungskraft gewesen. Ehrenamtlich durfte ich die größte Jugendorganisation im Saarland führen. Die saarländische Sportjugend hatte Mitarbeiter. Und die eine Mitarbeiterin hatte gerade Geburtstag, kurz nachdem ich gewählt wurde. Jetzt war ich 23, hatte diese Führung über Ehrenamt und Hauptamt mit Geschäftsstelle. Insgesamt 140.000 junge Menschen, glaube ich, im Saarland, die im saarländischen Sport in Vereinen und Verbänden unterwegs sind, die dazugehören im weitesten Sinne, die ganzen Jugendvertreter der Sportorganisation. Auf jeden Fall, diese Mitarbeiterin lädt mich zu ihrem Geburtstag ein. Ihre Mama ist auch da. Und jetzt halte ich fest, die Mitarbeiterin ist 50 geworden. Und jetzt komme ich und sie freut sich. Schön, dass du da bist, lieber Patrick. Ach, Mama, darf ich dir meinen neuen Chef vorstellen? Das ist Patrick. Und in dem Moment, wo sie das ausspricht, wo mir bewusst wurde, dass eine 50-jährige Frau, und du 23 bist, ist 50 sehr weit entfernt. Das reduziert sich ja mit jedem Alter, dass du auch älter wirst, mit jedem Jahr. Es war aber so, dass ich das erste Mal gespürt habe, hier schauen Menschen zu mir als Chef. Und ich hatte eine Rolle, eine Verantwortung. Und dieses führte dazu, dass ich mir zwar gewahr wurde, innerlich aber extrem große Zweifel hatte, ob ich dem wirklich auch dienen kann, ob ich genügend geben kann, ob ich genügend Erfahrung schon habe oder ob ich schnell genug lernen kann. Und ich hatte große Zweifel, die ich aber nicht zeigen konnte, weil ich nicht gelernt hatte, dass man einen Zweifel in sich als Führungskraft nach außen zeigen darf. Heute denke ich da anders drüber. Damals habe ich Fake it until you make it gespielt. Also mach so lang, bis du da reingewachsen bist. Und von daher kann ich dich sehr, sehr gut verstehen, dass du sagst, ich bin als Projektmanagerin in der großen IT-Firma so, dass ich kompetent wirke. Aber innerlich zweifle ich ständig an mir. Und ich bin gespannt, was du weiter beschreibst. Besonders in Meetings traue ich mich kaum, meine Ideen zu äußern, aus Angst, sie könnten unprofessionell sein. Oft denke ich, ich habe meinen Job nur durch Glück bekommen. Wieso kommst du darauf, dass du deinen Job nur durch Glück bekommen haben könntest? Ich glaube, wenn du 29 bist, bist du noch nicht lange aus der Uni oder aus der Ausbildung heraus, je nachdem, was du für eine Vorbildung hast, hast dich bewerben müssen. In IT-Firmen kommen nicht ein, zwei Bewerbungen pro Stelle rein, sondern da kommt ein richtiger großer Stapel an Bewerbungen rein. Das heißt, du musstest dich durchsetzen gegen ganz viele Bewerber. Und glaub mir's, ich war auch schon ganz oft auf dieser Seite, wo ich Bewerbungsunterlagen sondiert und bewertet habe und auch ausgewählt habe, Menschen für gewisse Positionen. Das ist ein Prozess. Und wenn du auf der Seite des Suchenden, des Suchenden bist, also des Unternehmens, gibst du dir als Mitarbeiter sehr viel Mühe, weil du willst ja auch keinen Fehler machen bei der Auswahl des Personals. Und da kommt niemand per Glück durch. Das ist nicht per Glück möglich, dass hier eine Bewerbung durchgereicht wird bis ins finale Gespräch, erst recht nicht bis zum Jobvertrag. Von daher ist das, was ich Bullshit-Bingo nenne, also das, was wir als Bullshit-Bingo uns zwischen den Ohren hier als Ping-Pong oft hin und her spielen. Und das hat sicherlich auch seine Bewandtnis bei dir. Wenn du jetzt persönlich hier im Gespräch wärst, würde ich dich fragen, wo du das im Leben vielleicht schon mal erlebt hast, dass man dir weismachen wollte, dass für den Erfolg, den du schon jetzt hast, vielleicht nur Glück verantwortlich war. wo man dir vielleicht nicht erzählt hat oder nicht gesagt hat, dass man dich schätzt für das, was du tust und für das, was du bist. Und jetzt schreibst du, besonders in Meetings traue ich mich kaum, meine Ideen zu äußern, aus Angst, sie könnten unprofessionell sein. Das ist auch was, was viele Menschen mit dir teilen. Und das geht auf das zurück, glaube ich, es kann bei dir auch andere Gründe haben, aber es geht bei vielen Menschen auf das zurück, was ich eingangs sagte, dass wir in unserem System als Kinder gelernt haben, wenn du nicht die richtige passende Antwort weißt, sei lieber mal ruhig. Weil es gibt dann nicht die passende Note. Es gab in meiner Schulzeit, ich weiß nicht, wie das heute ist und ob sich da was verändert hat, wenn du eine mündliche Prüfung hattest, wenn du an der Tafel warst oder wenn du abgefragt wurdest, nur eine gute Note für das Richtige äußern. Und das führt dazu, dass man immer mehr den Mund hält und sich kleiner hält, wenn man die passende Lösung nicht parat hat. Aber jetzt kommt noch was Kulturelles dazu. Kennst du solche Sprüche wie, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, oder wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel ruhig zu sein, oder Kinder haben mal die Klappe zu halten, wenn Erwachsene sich unterhalten. Und ich könnte noch eine halbe Stunde so länger dir verschiedene Sprüche aufzählen. Ich glaube, du weißt aber, worauf ich hinaus möchte. Viele Menschen haben, vielleicht auch du, liebe Katharina, solche Sprüche in ihrer Erziehungszeit gehört, als heranwachsende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sowohl zu Hause als auch im Umfeld, in der Schule, als auch im Berufsleben am Anfang. Oder bist du gefördert worden und hast gesagt bekommen, wenn du was zu sagen hast, sag es immer. Ich glaube nicht, sonst würdest du diese Angst heute nicht haben. Jetzt bist du aber in Meetings als Fachfrau, als Projektmanagerin. Du beschreibst dich als kompetent. Also ich gehe davon aus, dass du wirklich fachlich gut bist und weißt, von was du sprichst, hast aber Angst, deine Ideen zu äußern. Und jetzt frage ich dich, was ist denn deine Aufgabe? Wäre es denn wichtig für die Kolleginnen und Kollegen, dass du ihnen sagst, dass du ihnen mitteilst, was du mitzuteilen hast? Brauchen Sie die Ideen, damit das Projekt wachsen kann? Wäre es nicht sogar vielleicht unterlassene Hilfeleistung? Hilfeleistung im Sinne des Teams, des Unternehmens, des Projekts, wenn du nicht deine Ideen mit reingibst? Du beschreibst, oft denke ich habe meinen Job nur durch Glück bekommen, und jetzt schreibst du weiter, warum fällt es mir so schwer, mir selbst zu vertrauen, und wie kann ich lernen, meine Fähigkeit realistischer einzuschätzen? Und liebe Katharina, dieser Satz, den du hier geschrieben hast, meine Fähigkeit realistischer einzuschätzen, sagt doch schon, dass du in dir drin insgeheim weißt, dass du Fähigkeiten hast, die du bisher noch zurückhältst, dass du eine tolle Idee und tolle Meinungen und tolle Fachkenntnisse hast, die du noch zurückhältst im Moment. Und genau an der Stelle ist es wichtig, dass du den Mund aufmachst, dass du dich traust. Egal, wie es in dir drin in dem Moment aussieht, dass du es tust und dann für dich erfährst, die Rückmeldung also bekommst, es passiert ja gar nichts. Oder es passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil vielleicht. Vielleicht ist man froh, dass die Idee von dir eingebracht wird. Vielleicht bekommst du sogar Lob für die Idee. Vielleicht bekommst du ein positives Feedback. Und all das zeigt dir wieder, dass deine Fähigkeiten geschätzt werden, dass sie gefragt sind und dass die Menschen um dich herum sogar froh sind, wenn du sie einbringst. Dieses Bullshit-Bingo, von dem ich eben gesprochen habe, diese innere Angst, die uns häufig solche Gedanken hin und her schickt im Kopf, die können wir nur überwinden, wenn wir uns dessen erstens mal bewusst werden, welche Fähigkeiten wir haben. Und jetzt kannst du dir das jeden Tag sogar sagen. Das wirkt auch. So Autosuggestionen wirken auch. Aber du hast dann immer noch nicht den Mund aufzumachen. Und dieses musst du tun. Du musst durch die Angst durch, um die Angst hinter dir zu lassen. Du musst durch den Nebel als Autofahrer auch durchfahren, um dorthin wieder zu kommen, wo der Nebel aufgeht. Du kannst nicht einfach stehen bleiben wo auch immer du bist. Stell dir vor, du fährst durch einen Tunnel und du würdest mittendrin sagen, der Tunnel ist mir irgendwie zu dunkel und das finde ich blöd und ziehst die Handbremse und bleibst einfach stehen. Dann kommst du nie mehr aus dem Tunnel raus. Nein, du musst weiterfahren, damit du aus dem Tunnel rauskommst. Du musst durch die Angst durch, damit du die Angst hinter dir lassen kannst. Der Weg aus der Angst geht nur durch die Angst. Und dazu brauchst du etwas Mut. Und Mut ist für mich ein Anagramm, das ich dir gerne mitgeben möchte. Ein Anagramm für machen und tun. Also einfach mal loslegen in kleinen Schritten, die Erfahrung sammeln. Es passiert ja gar nichts. Das ist wie beim Führerschein, als du den damals gemacht hast. Vielleicht hattest du auch Angst vor den ein oder anderen Fahrstunden. Und dann hat der Fahrlehrer zu dir gesagt oder die Fahrlehrerin, mach mal, trau dich. Und dann hast du die Erfahrung gemacht, dass alles gut ist. Und so bist du nach und nach eine bessere Autofahrerin geworden. Und so ist es hier auch. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und danke dir für deine Mitteilung dieser E-Mail und dass du den Mut hattest, uns deine Geschichte und deine Frage hier mit in die Sendung reinzugeben. Ich blende mal nochmal die Nummer ein, falls jemand inzwischen anrufen möchte. Ich finde es großartig. Ich sehe, dass ja mehrere Teilnehmer gleichzeitig im Chat sind. Ich habe auch die Nummer, die Anzahl hier und sehe auch die Chats, wenn ihr mir was reinschreiben solltet. Sehe auch, wie gesagt, wenn ihr übers Kontaktboard der Webseite patrickries.com/livetalk mir eine Nachricht ins Studio sendet, die per E-Mail hier ankommt. Auch das sehe ich. Und wenn jetzt keine Anrufe reinkommen, springe ich statt ans Telefon in die nächste E-Mail, wo mir Mehmet schreibt. Mehmet ist Taxifahrer. Das hatten wir noch nicht, einen Taxifahrer in der Sendung. Ich freue mich, Mehmet, dass du uns schreibst. Was schreibst du denn? Mehmet arbeitet seit vielen Jahren selbstständig als Taxifahrer. Er ist 45 Jahre alt. Also versiert, würde ich sagen. Trotzdem hat er das ständige Gefühl, nicht erfolgreich genug zu sein. Wenn ich andere sehe, denke ich oft, so beschreibt Mehmet es, dass ich im Leben versagt habe. Mehmet ist, und das möchte ich gerne nochmal betonen, nicht nur angestellter Taxifahrer, er ist selbstständiger Taxifahrer. Das heißt, er trägt selbst das Risiko für das Taxifahren. Das ist das Gleiche wie andere, die selbstständig Friseurin, Masseurin, Masseur, also immer weiblich-männlich meine ich natürlich, parallel und divers und manchmal mache ich mir das sprachlich ein bisschen einfacher. Ich komme aus einer Zeit, wo man ohne Gendern auch gut durchgekommen ist und trotzdem respektvoll und achtsam mit allen Arten von Geschlecht umgegangen ist und allen Kulturen und allen Religionen. Aber manchmal macht es die Sprache einfacher, wenn man die Sprache so nutzt, wie man sie gelernt hat und wie sie unterbewusst auch abgespeichert ist. Nichtsdestotrotz, man kann lernen, ohne Zweifel. Aber ich glaube, wenn man alles durchgendert, kann es auch manchmal sehr verballhornt kompliziert werden in der Sprache und schwierig, sowohl beim Reden als auch beim Zuhören. Mehmet, du bist selbstständiger Taxifahrer, glaubst oder denkst, dass du im Leben versagt haben könntest. Und du beschreibst jetzt die zwei Fragen. Wie kann ich aufhören, mich ständig mit anderen zu vergleichen? Und wie finde ich wieder Vertrauen in meinen eigenen Lebensweg? Die zweite Frage ist spannend. Wie finde ich wieder Vertrauen in meinen eigenen Lebensweg? Das ist ja ein bisschen mehr als nur, ob du beruflich erfolgreich bist. Das könnte sein, dass du auch in so einer Phase bist, die man Midlife-Crisis nennt, lieber Mehmet. Mit 45 ist das durchaus eine gute Zeit. Auch Männer haben solche Zeiten. Das, was Frauen als Wechseljahre kennen, haben auch Männer, wo Hormone verrückt spielen, wo man in Entwicklungen drin ist, in sich um Sinnfragen plötzlich beantworten zu müssen und sich mit Fragen und Gefühlen konfrontiert sieht, die man vorher eben noch nicht hatte. Das gehört einfach dazu. Und wenn man in die Literatur guckt, sieht man, dass es in den Jahrhunderten, Jahrtausenden, seit es Menschen gibt, seit Menschen Bücher schreiben, muss ich sagen, es immer so war. Deswegen glaube ich, dass es normal ist, dass du dir solche Fragen in deinem Alter jetzt stellst. Wenn du selbstständiger Taxifahrer bist und das seit vielen Jahren und du beschreibst ja hier auch nicht, dass es schlecht laufen sollte, also bist du als Taxifahrer sicherlich an guten Orten und kannst auch deinen Umsatz so machen, dass du gut davon leben kannst, dann ist das ein gewisser Erfolg, würde ich sagen. Und du trägst ja auch Verantwortung und Risiko. Du bist Unternehmer. Du kannst ja nicht zu Hause in der Garage stehen bleiben, die Arme verschränken und hoffen, dass deine Kunden kommen, sondern du musst sogar draußen aktiv schauen, wo sind meine Kunden, wie erreichen sie mich, unter welcher Nummer oder an welchem Platz oder bin ich dort, wo meine Kundschaft gerade läuft und sagt, hallo Taxi, ich brauche bitte eine Mitfahrgelegenheit. Und dieses ist per se ja schon ein gewisser Erfolg im Leben. Aber du fragst, wie kann ich aufhören, mich ständig mit anderen zu vergleichen? Und das ist eine Krankheit, die viele Menschen mit dir teilen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, selbst ich habe Momente, wo ich Vergleicheritis an den Tag lege. Und dazu lädt ja auch soziale Medien, laden die sozialen Medien ein. Du guckst Instagram oder Facebook durch oder bist auf YouTube und kriegst Videos eingespielt von, und jetzt halte ich fest, ja immer nur von den erfolgreichsten, von den schönsten, von den sportlichsten, von den lautesten, von den lustigsten, von den Menschen, die Außergewöhnliches zeigen. Und selbst wenn diese Menschen nur 5 Minuten in ihrem ganzen Leben hätten, rein theoretisch, ich hoffe, dass sie mehr haben, aber rein theoretisch, sie hätten nur 5 Minuten tolle, großartige Momente in ihrem Leben. Wenn sie diese aufnehmen und bei YouTube zeigen, kriegst du schnell das Gefühl, dieser Mensch muss so großartig in seinem ganzen Leben gewesen oder sein. Hast du den Punkt? Jetzt guck mal in deinen heutigen Tag. Du hattest doch bestimmt mindestens 2 Minuten, in denen dein Tag heute richtig toll war, in dem dich jemand angelächelt hat, dir die Sonne so richtig aus dem Gesicht gestrahlt hat. Du vielleicht Sonne erlebt hast, wo es geregnet hat und jetzt ein kurzer Moment Sonne und du hast dich gefreut darüber. Du hattest einen Fahrer, einen Gast, einen Mitfahrer im Taxi und ihr hattet ein tolles Gespräch, ein tolles Kennenlernen. Irgendwas. Und ich stelle dir vor, davon hätte jetzt jemand ein Video gedreht und das in soziale Medien gestellt. Dann würde man nicht vermuten, dass du dir die Frage stellst, warum du dich schlecht fühlst, wenn du dich mit anderen vergleichst. Und dieses als Wissen für sich zu vergegenwärtigen, sich damit auseinanderzusetzen, dass das andere doch nur Schauspielerei ist, was wir auf Instagram sehen, nur ein Sekundenhascherei im Gesamtleben der Menschen. Und häufig die Menschen, die dort Videos machen, ja zig Aufnahmeversuche machen, bis sie das Video so haben, was sie dann noch schneiden, wofür sie sich vorher noch ein bisschen Puder und Maskerade ins Gesicht tun, das Licht entsprechend austarieren und noch vieles andere gestalten, um das so hinzubekommen, dass dieses Video nach einer Stunde Arbeit dann ins Internet gestellt wird. Und das ja auch nur ein Ausschnitt von wenigen Sekunden ist im Vergleich zum ganzen Leben. Und all die Momente, die nicht gut sind, die werden nicht präsentiert. Und du vergleichst dich jetzt damit. Das heißt, du vergleichst dich zwangsläufig mit den sportlichsten, mit den intelligentesten, mit den schönsten, mit den erfolgreichsten und Menschen und Unternehmerinnen und Unternehmern. Und wenn du das jetzt dir vor Augen führst, wie schizophren ist es, sich mit denen zu vergleichen? Du kannst dich ja gar nicht mit den Menschen vergleichen, weil du die gar nicht kennst, sondern nur diese kleinen Ausschnitte. Und in den kleinen Ausschnitten musst du ja immer verlieren, weil du ja mehr vergleichst als nur die 2 Minuten, die toll waren am heutigen Tag. Deswegen, wie höre ich auf, mich ständig mit anderen zu vergleichen, indem du einfach aufhörst? Und jetzt wirst du mir wahrscheinlich die Gegenfrage stellen, ja, aber wie geht das? Ganz leicht, indem du einfach Stopp sagst. Aber die Gedanken kommen doch hoch. Ja, die Gedanken kommen. Und sie werden immer wieder kommen und dann guck mal hin. In dem Moment, wo der Gedanke kommt, wo du das Gefühl auch feststellst, im Vergleichen fühlst du dich kleiner. Schau mal auf deine Schultern, ob die Schultern eher nach vorne sind oder nach hinten. Ob der Kopf eher gesenkt ist oder nach oben. Ob du eher verspannt bist oder ob du dich locker fühlst. Und wenn du jetzt feststellst, dass dein Körper eigentlich in dieser Haltung hier total verspannt ist, während du dich schlecht fühlst, dann ändere einfach mal deinen Körper. Weil wenn du jetzt einen guten Tag hast, würdest du so über die Straße laufen? Oder würde sich das so ansehen? Ich glaube, es wird sich so ansehen. Wenn du einen schlechten Tag hast, wenn du eine depressive Verstimmung haben solltest, wird sich das so ansehen oder so? Doch eher so. Und jetzt schauen wir aufs Handy. Jetzt haben wir das Handy vor der Nase, scrollen, gucken noch runter, lassen den Kopf nach vorne, dann ist der Nacken ein bisschen entspannt und merken gar nicht, wie wir dabei sogar eher verspannen. Und jetzt kommen die Schultern noch nach vorne und du wunderst dich, dass du dich schlecht fühlst, weil das ist die Haltung, die dein Körper kennt, wenn er weiß, dass es dir nicht gut geht. Und wenn dein Körper weiß, dass das die Haltung ist, die du einnimmst, wenn es dir nicht gut geht, was sagt dein Körper? Ja, dann muss ich die passenden Hormone auch ausspucken. Der kann dann jetzt sich gut fühlen, während der Körper so aussieht. Also muss ich dem Körper das Gefühl auch geben. Und jetzt bist du dich noch gleichzeitig am Vergleichen, siehst die Videos und dann kommen automatisch diese vergleichenden Gedanken, die dich klein wirken lassen. Und da kommst du nur raus, indem du in dem Moment, wo du es feststellst, erstmal feststellst, finde ich großartig, zweitens Stopp sagst. Und jetzt achtsam mit dir umgehst. Wie sieht dein Körper aus? Wo sind deine Gedanken? Gedanken kann man stoppen. Einfach mal stoppen. Dann kannst du auch Gedanken rechts und links hinstellen. Und du kannst deinen Körper aufrichten und wieder den Blick vom Handy wegnehmen. Und du kannst dann das denken, was ich gerade sagte. Der Patrick hat gesagt, ist ein Satz, den du gerne mitnehmen darfst. Im Internet sehe ich ja immer nur die zwei glücklichen Momente der Menschen und die zwei erfolgreichen Momente der Menschen und nicht das ganze Leben. Es sind auch Menschen, die genauso wie du und ich auf Toilette gehen, die genauso Höhen und Tiefen haben, die auch strugglen und, jetzt halte ich fest, die auch ihren Starkwind brauchen, wie jeder Baum, der fest im Wind ist, um Wurzeln entwickeln zu können. Weil Entwicklung braucht Starkwind. Du brauchst die Tiefen, damit du dich entwickeln kannst, damit auch was Tolles draus wird. Und jetzt könntest du heute Abend mal einen Zettel dir nehmen und dir draufschreiben, die Frage, was habe ich, Mehmet, in meinen 45 Jahren alles schon erreicht? Was habe ich an Schule erreicht? Was habe ich an Fortbildung erreicht? Wie viele Jahre bin ich schon selbstständig? Was habe ich vorher als Angestellter erreicht? Was habe ich in der Selbstständigkeit erreicht? Habe ich meinen Umsatz im Monat? Was habe ich gemacht, wenn es mir nicht so geklappt hat? Wie bin ich da rausgekommen? Und wofür bin ich dankbar? Und dann wird sich was verändern. Und das ist so ein kleiner Anfang, um damit zu starten. Wenn du sagst, lieber Mehmet, ich würde daran gerne weiterarbeiten, ich will noch ein bisschen mehr Klarheit und ich will auch konkret Schritte kennenlernen, wie es denn jetzt auch wirklich funktioniert, dann lade ich dich ein. Ich blende es mal kurz ein. Auf der linken Seite, rechten Seite siehst du jetzt, dass ich am 25. April ein Online-Seminar gebe, ein Online-Live-Seminar, wo es darum geht, Klarheit in die aktuelle Situation zu bekommen, auch in deine Wünsche. Und dann feststellen, wo stehst du, wo willst du hin und warum haben bisher deine Wege dahin vielleicht noch nicht geklappt. Also die Antreiber und die Blockaden zu identifizieren. Und dann gehen wir auf die Stärken ein und schauen, was hast du alles schon an Potenzial in deinem Leben und was ist all das, was du im Habenkoffer, nenne ich es gerne, eigentlich mit dir rumträgst. Und diese innere Stärke bauen wir dann in diesem Nachmittag aus, dann am 25. Also es fängt morgens um 10.30 Uhr an und es geht bis 16.30 Uhr mit einer kleinen Mittagspause. Wir werden auch zwischendurch, auch online geht es, in Kleingruppen arbeiten. Das heißt, ich schicke euch dann mit den verschiedenen Teilnehmern in Kleingruppen und du lernst, wie du die Ries-Methode anwendest, um Ruhe zu finden, um innere Stärke zu finden, um deine Energie zu fokussieren und den Sinn entsprechend auch zu spüren und zu leben, warum du die Dinge tust, die dir wichtig sind und mit welchen Schritten du dann vorangehst. Du siehst jetzt den QR-Code. Ich werde es dir nachher nochmal einblenden und ansonsten kannst du auch auf der Webseite unter patrickries.com/intensivseminar dieses finden und dich anmelden und ich freue mich, wenn du dabei bist. Lieber Mehmet, ich danke dir sehr herzlich für deine E-Mail, deinen Mut, uns das mitzuteilen, uns mitzunehmen und die Möglichkeit zu geben, durch deine Geschichte zu lernen. Für uns alle eine Bereicherung. Vielen Dank, lieber Mehmet, für deine E-Mail. Ja, an der Stelle blende ich mal ganz kurz nochmal die Nummer ein. Falls jemand sich live melden möchte und live mit deiner Geschichte hier auf meinen Kopfhörer und draußen bei den Zuhörern am Stream und Zuschauern auf den Lautsprechern erscheinen möchte, ihr müsst, wenn ihr anruft, nicht euren wahren Namen sagen. Wenn ihr sagt, nenn mich mal lieber so, ich möchte noch ein bisschen dezenter, zurückhaltender sein mit meiner Geschichte. Ich traue mich noch nicht so richtig. Ist das vollkommen in Ordnung? Man darf nicht vergessen, für den einen oder anderen ist öffentliches Sprechen, auch wenn man jetzt hier in so einer Sendung anruft, das ist ja wie, wenn ich im Radiosender jemanden anrufe, das erste Mal. Und dafür muss man Verständnis haben, vor allem wenn es um persönliche Geschichten geht, wo man dann noch die Erfahrung für sicher macht, dass man sich Dinge bisher nicht zugetraut hat. Und dann den Mut zu haben, darüber zu sprechen, ist ein erster Schritt in Richtung Mut. Verzeiht mir, ich muss zwischendurch immer mal wieder Salbeitee trinken. Ich habe einen Kratzen im Hals, wollte aber die Sendung heute nicht absagen. Trotzdem präsent sein, brauche aber so ein bisschen Salbeitee, damit es eben nicht ständig kratzt und ich besser reden kann. Ich habe übrigens eine Geschichte mitgebracht zwischendurch. Aus meinem Buch Fresh Up Your Life mit 30 Kapiteln, in denen ich dir die Möglichkeit gebe, dein Leben zu reflektieren, Methoden kennenzulernen, wie du das Leben positiver und leichter nehmen kannst. Also sprich, egal was das Leben dir vor die Füße wirft, leichter und positiver damit umzugehen. Ja, du kannst deine Gedanken und Gefühle selbst steuern. Davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern das sind auch die Meinungen und die Erfahrungen von vielen Experten, die schon viele Jahre älter sind als ich, die viele Jahre länger auf diesem Markt praktizieren. Das ist in Studien nachgewiesen und mannigfaltig auch bewiesen, was es für Effekte hat, wenn man seine Gefühle und Gedanken selbst steuert. Du kannst dir grundsätzlich mal vorstellen, jeder von uns hat eine Programmierung wie ein Computer. Das sind die Glaubenssätze. Das ist das, was du glaubst zu wissen, was du dir oft als Kind oder Jugendlicher abgeguckt hast von anderen oder oft genug gesagt bekamst oder gehört hast und dann für dich verinnerlicht hast. Und daraus werden all die Dinge, die du täglich wahrnimmst, in der Reflexion geprüft und gespiegelt und analysiert und bewertet. Daraus entstehen Gedanken und sind deine Gedanken. Wenn wir mit mehreren Menschen nebeneinander stehen würden und sehen das Gleiche und erleben das Gleiche, darfst du davon ausgehen, dass wir unterschiedliche Gedanken dabei haben. Deine Gedanken sind im Grunde deine. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern es sind nur deine Gedanken. Es ist im Grunde auch ein Trugschluss. Glaube nicht alles, was du denkst, steht auch hier in einem Kapitel. Und jetzt ist es so, dass das, was du denkst, einen Einfluss darauf hat, wie du dich fühlst. Also Gedanken sind ursächlich für die Gefühle. Hinter jedem Gefühl, was du hast, steckt ein Gedanke. Manchmal und sehr häufig würde ich sogar vermuten, unbewusste Gedanken, weil in dem Moment, wo du was siehst in deinem Kopf, das Abgespeicherte damit in Verbindung tritt, die Situation wird analysiert, wird bewertet. Relativ schnell hast du einen Eindruck davon, was du gerade hier wahrnimmst, hast einen Gedanken dazu und entsprechend kommen dann die Gefühle dazu. Und je nachdem, wie du dich fühlst, und das hatten wir gerade bei Mehmet ja auch schon besprochen, je nachdem, wie du dich fühlst, tust du was anderes. Wenn ich mich schlecht fühle und den Körper so habe, was für Entscheidungen treffe ich, wenn mich jetzt jemand was fragt, wo ich eigentlich ein bisschen mutig bin? Da sein müsste, wo ich vielleicht ein bisschen positiver und offener sein müsste. Was wäre denn, wenn ich jetzt so sitzen würde? Könnte ich überhaupt so offen und frei mit dir sprechen? Nein, das würde nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir an den Glaubenssätzen arbeiten, in der Tiefe zu arbeiten, wenn wir was ändern möchten. Wir müssen aber unsere Gedanken zu kontrollieren lernen, um darüber die Gefühle kontrollieren zu lernen. Ja, du kannst auch gerne Gefühle kontrollieren. Auch wenn du schlechte Gefühle haben solltest, kannst du, wenn du es gelernt hast, wenn du die Methoden kennst, mit einem Fingerschnipp relativ schnell die Gefühle verändern. Je tiefer das Gefühl im Negativen, desto ein bisschen mehr Übung brauchst du, um es ins Positive relativ schnell zu drehen. Manche Gefühle haben auch gleichzeitig so viele schlechte Hormone in deinem Körper, in der Ausschüttung drin, dass es eine Zeit lang braucht, bis die auch wieder abgebaut und relativiert sind. Umgekehrt, wenn es dir richtig gut geht, das kennst du doch auch. Wenn du verliebt bist, wenn die Sonne aufgeht, wenn du das Herz weit auf hast und dann irgendwas Schlechtes passiert und du lächelst darüber, Das heißt, wenn es dir richtig gut geht, brauchst du auch eine Zeit lang, bis die Gefühle wieder ins Negative gedreht werden können, egal was dir passiert. Es muss schon was richtig Heftiges passieren, dass es dich sofort aus diesem Guten in den komplett gegensätzlichen Zustand ruft. Und wie gesagt, hier sind 30 Kapitel drin und du findest auch in der Beschreibung hier unter dem Stream-Video und unter der Aufzeichnung später entsprechend den Link, weil ich gerade eine Aktion habe, wo ich das E-Book dazu verschenke, weil ich wirklich vielen Menschen helfen möchte. Und du findest dann auch auf dieser Landingpage den Link, den du übrigens auch hier jetzt mal von mir eingeblendet bekommst. Hier findest du das E-Book und auch unten den Link zum Printbuch, was du übrigens auch bei Amazon und bei Thalia Online und in dem Buchhandel um die Ecke, den Buchhandel deines Vertrauens, findest. Und bei Tag 17 steht: Glaube nicht alles, was du denkst. Ich möchte es dir gern vorlesen. Wie oft ist es dir bereits passiert, dass du mit jemandem gestritten hast, wer von euch beiden recht hat? Dabei bist du dir so sicher gewesen, dass deine Erinnerung an einen Sachverhalt oder ein Erlebnis genauso nicht anders richtig ist. Und es ist dir dabei unverständlich geblieben, warum die andere Person so sehr darauf insistiert hat, dass ihre Wahrheit die korrekte ist. Und wer hatte nun recht? Das ist eine Frage, die sich ja viele Menschen immer wieder in so Momenten gestellt haben. Vielleicht du auch. Mir ist es sogar mehrfach in meinem Leben passiert, beschreibe ich hier, dass nach einem Diskurs einige Zeit vergangen ist und ich dann ins Überlegen kam, bruchstückhafte andere Erinnerungen kamen wieder hoch, die mich an meiner Wahrheit von eben, an dem Gefühl von, das ist doch die Wahrheit und ich habe recht, haben zweifeln lassen. Erst recht, wenn wir uns in einer gefühlsbetonten Situation befinden, scheint uns unsere Erinnerung Streiche zu spielen. Und da gibt's noch vieles mehr, was ich darüber beschreibe. Warum ich es dir vorlese, ist, dass es ja nicht nur im Disput mit anderen Menschen so geht, sondern auch im Disput mit uns, also im inneren Dialog. Und das häufig der Grund ist, warum wir dann uns Dinge nicht trauen oder nicht zutrauen, weil so eine innere kleine Stimme in uns drin uns weismachen möchte: Patrick, du bist doch viel kleiner, als du im Moment glaubst zu sein. Das kannst du doch gar nicht. Patrick, wenn du jetzt den Mund aufmachst und dich meldest, hier im Meeting haben wir eben das Beispiel ja gehabt. Ne, Katharina sagte, wenn ich hier in einem Meeting was sage, wenn meine Idee äußern soll oder möchte, habe ich Angst. Diese innere Stimme, das ist ja auch ein Gesprächspartner von uns. Und ich möchte dich einfach heute mit diesem Impuls mal arbeiten lassen und nachspüren lassen, was wäre denn, wenn du was anderes denken würdest? Und ja, du bist selbst der Herr deiner oder die Frau deiner Gedanken. Und ich habe jetzt die Leitung offen und ansonsten die nächste E-Mail für dich. Bist du einverstanden, wenn ich mal in die E-Mail reingehe? Dann lass uns mal gucken. Hallo, ich bin Anna, 38 Jahre, verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Spannend. Nach meiner Elternzeit bin ich in meinen Beruf zurückgekehrt und fühle mich seitdem unsicher. Ich zweifle an meinem Wissen und habe ständig Angst, Fehler zu machen. Ist dieses Gefühl nach einer Pause normal? Und wie kann ich mein Selbstvertrauen im Job wieder aufbauen? 38 Jahre, verheiratet, Mutter von zwei Kindern. Kannst du dir vorstellen? Vielleicht bist du auch eine Mama oder ein Papa und hast ja eine ähnliche Erfahrung. Und vielleicht ist es dir auch so ergangen, dass du dir zunächst mal Zeit für die nach der Geburt für deine Sprösslinge genommen hast und dann nach einer gewissen Zeit wieder in den Beruf zurückgekehrt bist. War dann alles nochmal so, wie es war, oder hat sich die Welt gedreht, also nach vorne gedreht, verändert? Das erleben viele. Vor allem in den letzten Monaten und Jahren hat sich so viel verändert. Und wenn ich überlege, was sich allein durch die KI verändert hat, ich glaube, vor einem Jahr gab es noch kein ChatGPT. Und jetzt reden wir von mehreren verschiedenen Möglichkeiten, mit der KI zu korrespondieren, die KI in unser Leben, Berufsleben zu integrieren, sie Dinge machen zu lassen, wo wir vorher Kolleginnen und Kollegen brauchten, Automatisierung in der Kfz-Industrie, oder auch in anderen Bereichen extrem vorangeschritten, wenn du hier eine Zeit lang in Elternzeit bist und aus dem Job raus bist und kommst wieder zurück, sind verschiedene Dinge einfach neu und anders. Und du beschreibst es, liebe Anna, ich zweifle an meinem Wissen und habe ständig Angst, Fehler zu machen. Warum zweifelst du an deinem Wissen? Weil du über die neuen Dinge, die vielleicht sich verändert haben, jetzt neu für dich sind, eigentlich noch gar nichts wissen kannst oder zu wenig Erfahrung damit hast? Kann sein. Hast du generell vielleicht eine Angst, Fehler zu machen und warst jetzt längere Zeit mal nicht im Sattel deines Jobpferdes im übertragenen Sinne? Es gibt Motorradfahrer, die noch relativ am Anfang stehen und im Winter kein Motorrad gefahren sind und jedes Frühjahr noch mal etwas Muffesausen haben, wenn sie das erste Mal aufs Rad gehen. Das erste Mal das Moped anmachen, das erste Mal Gas geben, dann noch das erste Mal eine Schräglage kommen, vielleicht bei schlechtem Wetter oder noch Blätter auf der Straße sind. Und das hängt damit zusammen, dass die Erfahrung, die positive, noch nicht verankert ist, dass die Routine und die Sicherheit noch nicht erlangt ist. Das hatten wir auch alle übrigens bei dem Beispiel, was ich eben schon mal hatte, nach der Führerscheinprüfung, dass wir zögerlich und etwas vorsichtig gefahren sind und teilweise auch Angst hatten, Fehler zu machen im Straßenverkehr, was dann einen Unfall zur Folge hätte oder eine Beschädigung am Fahrzeug. Und das ist normal, dass man sowas spürt. Erst recht in Kombination mit dem, was ich eben ausführte, dass wir ja alle im Grunde gelernt haben, mit eigenen Meinungen und Wissen zuerst auch mal zögerlicher umzugehen, wenn wir auch nicht absolute Sicherheit haben, dass wir das Richtige beitragen. Und jetzt möchtest du wahrscheinlich auch gemocht werden über die Leistung, die du bringst. Auch das ist was, was viele Menschen in sich drin haben, dass sie über Leistung glänzen möchten, um darüber auch eine gewisse Geltung, ein Bewusstsein für ihr Dasein im Job zeigen möchten und das Feedback bekommen möchten, dass man sie dadurch auch mag und sieht und schätzt. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Wenn du hiervon aber nicht unabhängig bist, was übrigens funktioniert zu großen Teilen, das kann man lernen, auch in Seminaren von mir durchaus, dann ist es so, dass du ja glänzen möchtest, gleichzeitig sich Dinge verändert haben und vielleicht daraus eine Angst resultiert. Wie kann ich dieses Vertrauen wieder aufbauen? Durch Tun. Du musst zum einen mal radikal anerkennen, dass du eine Zeit lang nicht im Job warst. Radikal anerkennen ist der Begriff, den ich gerne verwende, wenn es um Akzeptanz geht. Also zu akzeptieren, du warst eine Zeit lang nicht im Job, du bist jetzt zurückgekommen, es haben sich Dinge verändert. Wenn du neu in diesem Unternehmen wärst, wird man dich an der Hand nehmen, würde dich einarbeiten. Jetzt warst du eine Zeit lang weg, jetzt brauchst du das auch wieder, dich selbst einarbeiten oder durch jemand anderen unterstützt einzuarbeiten in die Themen. Und wenn du dann den Mund aufmachst und sagst, hier, das ist das Wissen, was ich habe oder das ist das, was ich involvieren möchte oder selbst in der Verantwortung für deine Dinge was tust, dir auch einzugestehen, es kann sein, dass du jetzt einen Fehler machst. Aber sag mal, wie hast du laufen gelernt als Kind? Von Fall zu Fall vermute ich. Das heißt, du bist hoch, hast versucht zu laufen, bist gefallen. Hast dich wieder irgendwo hochgehangelt, hast einen Schritt gemacht, bist wieder gefallen. Und von Fall zu Fall hast du laufen gelernt. Und dadurch, dass du immer mal wieder auf die Nase gefallen und wieder aufgestanden und wieder auf die Nase gefallen und wieder aufgestanden bist, hast du dein Laufen verbessert. Und dann waren 2 Schritte und 3 Schritte und 4 Schritte und du warst motiviert durch die anderen. Aber du musstest die Fehler machen, um daraus zu lernen, wie du richtig dich bewegst, um laufen zu lernen. Und so ist es mit allem. Du musst Fehler machen zum Lernen. Wir Menschen lernen viel schneller durch Fehler. Natürlich, wir können auch was auswendig lernen und machen und dann feststellen, dass es funktioniert. Aber häufiger ist es so, dass wir was machen, was einen Fehler beinhaltet, den feststellen, daraus lernen, den Fehler hoffentlich nicht 2-mal machen und dadurch besser werden. Das heißt, Selbstvertrauen baut sich durch Mut auf. Und Mut ist, wie du schon weißt, ein Anagramm für Machen und Tun. Du musst in den Sattel und reiten. Im übertragenen Sinne. Und dadurch wird die Angst kleiner. Du musst dich also der Angst stellen und durch die Angst durchgehen. Liebe Anna, ich hoffe, du kannst es damit anfangen. Und wenn du, und das weißt du inzwischen, da haben wir eben ja schon mal eingeblendet, ich mache es jetzt gerade noch mal, zum Seminar dazukommen möchtest, wo es genau darum geht, Klarheit zu finden in deine jetzige Situation, in deine Wunschvorstellung, also sprich angstfreier oder mit mehr Selbstvertrauen im Job zu sein, dann haben wir die Möglichkeit, im Rahmen des Seminars am 25. April ab 10.30 Uhr genau das zu bearbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass auch in der Gruppe man diese unterschiedlichen Themen und Fragestellungen bearbeiten kann. Jeder für sich und dann im Austausch miteinander. Entschuldigung. Und das ist es, was wir am 25. September machen, gemeinsam zu arbeiten. Ich werde sicherlich auch Wissen transportieren, aber das meiste, was passieren wird, ist, dass wir sehr praktisch mit deiner Situation, mit der Situation der anderen Teilnehmer arbeiten. Jeder für sich und dann im Austausch miteinander in der Gruppe wir uns das gegenseitig vorstellen, ihr euch das gegenseitig vorstellt vielmehr und dann nochmal Feedback gibt und dann ich wieder Wissen und Fragen reingebe und Aufgaben und so wird an dem Tag was erarbeitet, was einen Schritt-für-Schritt-Plan nachher ausspuckt. Es wird ein Schritt-für-Schritt-Plan entstehen, wo du sagst, jetzt habe ich mehr Klarheit, jetzt habe ich mehrere Perspektiven und auch konkrete Schritte, wie ich jetzt mit meiner Situation umgehen und sie verbessern und verändern kann, je nachdem, was für ein Ziel oder Wunsch du hast. Vielen Dank auch dir für deinen Mut und deine E-Mail. Liebe Anna, vielen, vielen Dank. Jetzt hast du sogar doppelt Applaus bekommen, weil mein Finger so dick war und ich zweimal auf die Taste gedrückt habe. Ist doch auch schön. So, jetzt die Frage, ob jemand mit einer Geschichte anrufen möchte. Und ansonsten hätte ich noch heute Peter. Falls du zwischendurch eingeschaltet hast, sei herzlich gegrüßt und ich freue mich, dass du beim Live-Talk uns deine Zeit schenkst, mir deine Zeit schenkst, mir zuhörst. Die Zeit ist das Gut, was am wertvollsten ist, was du teilen kannst mit anderen. Und ich fühle mich geehrt, dass du es mit mir teilen möchtest. Und ich finde es großartig, dass du auch in dich Zeit investierst für deine Entwicklung, für deine Persönlichkeitsentwicklung, für dein Wachstum. Und das ist es ja, um das es auch im Live-Talk geht. Ich habe noch eine E-Mail. Es ist tatsächlich, sind nicht so viele E-Mails reingekommen wie in den letzten Sendungen. Man muss aber auch ja nichts unnötig verlängern an der Stelle. Und somit würde ich gerne vorschlagen, ich werde auf die E-Mail von Peter eingehen. Dann nach der E-Mail von Peter werde ich nochmal die Leitung aufmachen, wenn jemand anrufen möchte. Und ansonsten werden wir heute dann ein bisschen früher abbinden. Aber ich werde, und deswegen ist ganz wichtig, dass du danach auch nochmal kurz dran bleibst, dir auf jeden Fall nachher nochmal einblenden den QR-Code, wo du mein E-Book kostenfrei bekommst. Du weißt, Fresh Up Your Life in 30 Tagen sind positiv und leichtere Leben. 264 Seiten kannst du auch bestellen und gesendet bekommen über jede über jeden Online-Bücherhandel, aber auch über deinen Bücherhandel bei dir regional um die Ecke. Kann jeder darauf zugreifen, ist im Traditionsverlag erschienen. So, dann lass uns mal gucken, was der liebe Peter schreibt. Ich bin 61 Jahre alt, ich heiße Peter und arbeite als Lagerist. Eigentlich würde ich gern noch etwas Neues lernen, aber ich halte mich selbst für zu alt und nicht schlau genug. Das sind gleich zwei Sachen, zu alt und nicht schlau genug. Wie kann ich diese Gedanken stoppen? Ist es realistisch, in meinem Alter noch was zu verändern? Lieber Peter, du beschreibst schon in der Betreffzeile, ich traue mir nichts Neues zu. Wenn du Fahrrad fahren möchtest. Und du steigst jetzt mit mir gemeinsam nebeneinander. Wir beide haben ein Fahrrad, nehmen uns aufs Fahrrad auf. Und jetzt fängt es an, schlechtes Wetter zu werden. Zu regnen, es ist Herbst, die Blätter fallen. Der Boden wird ein bisschen nass. Er wird so ein bisschen sulzig nass. Kennst du ja, ne? Wenn es warm war tagsüber, der Regen kommt drauf, ist so ein bisschen schleimig. Und wenn du jetzt die Gedanken hast, Patrick, wenn wir jetzt Fahrrad fahren, ich glaube, das wird nichts. Wir rutschen dann nur die ganze Zeit auf der Straße rum. Das wird heute eine ganz unsichere Kiste. Wie wird das Radfahren? Mit welchem Gefühl wirst du aufsteigen? Mit welchem Gefühl wirst du Dinge machen? Mit welchem Gefühl kommst du in die nächste Kurve und wirst durch die Kurve durchfahren? Wirst du dich trauen, normal durchzufahren, oder wirst du eher das Gefühl haben, das Fahrrad fast schon durchzutragen und durchzudrücken durch die Kurve? Und das Gleiche ist hier, wenn du im Betreff schon schreibst, ich traue mir nichts Neues zu. Was erzählst du dir, was du dir auch innerlich glaubst? Stell dir mal vor, du hättest einen anderen Satz und würdest morgens schon aufwachen mit dem Satz, vielleicht sogar dir ein Spiegelschild machen, wo du morgens drauf guckst. Ich, Peter, traue mir heute mal was Neues zu. Wie wahrscheinlich ist es, dass dann auch was passiert? Wie kann ich meine Gedanken stoppen? Das hatten wir eben schon. Ich denke, das hast du sicherlich dann auch gehört. Einfach indem du Stopp sagst. Innerlich dir Stopp sagst, feststellst, dass deine Gedanken gerade negativ sind. Und jetzt könntest du dich fragen, ist das denn wahr, was ich gerade denke? Und lass uns mal deine zwei Halbsätze hier auseinandernehmen. Ich halte mich selbst für zu alt. Lieber Peter, du bist 61. Kennst du 61-Jährige, die jung, fidel, sehr intelligent, sehr sportlich, sehr agil, sehr im Leben stehend, im Beruf stehend und vorbildlich für selbst Jüngere sind? Du musst nur einen kennen oder eine. Wenn du jetzt keinen kennen solltest, geh mal ins Internet. Hol dir mal zum Beispiel Ralf Möller. Der ist ein Ticken älter jetzt als du. Ralf Möller ist sicher Schauspieler, ehemaliger Bodybuilder und so weiter. Und schau dir mal Klassentreffen Bilder an, wo Ralf mit Kolleginnen und Kollegen aus der ehemaligen Klasse drauf ist. Da gibt es einen, der sieht aus wie Ende 40, während andere Mitte, Ende 60 aussehen oder zum Teil auch älter. Schau mal im Internet, vielleicht hast du Instagram oder Facebook, schau mal nach den Videos auf YouTube, nach Menschen, die sportlich agil sind im Alter, ob du Menschen findest, Männer in dem Fall jetzt für dich, die sportlich agil und jung und dynamisch aussehen und trotzdem steht unten im Kleingedruckten, dass sie tatsächlich schon über 70, über 80, vielleicht über 90 sind. Und jetzt die Frage an dich. Wenn es Menschen gibt, die sogar älter sind als 61 und jung und dynamisch rüberkommen und denen du zutraust, dass sie sowohl körperlich als auch gedanklich Neues lernen und sogar mit Erfolg, mit Freude lernen und praktizieren können, wieso sollte das nicht auch für dich gelten? Wenn du dir sagst, ich werde alt, dann wirst du alt und bist alt. Wenn du dir sagst, ich bin noch jung, ich habe ja noch 40 Jahre vor mir, dann ist das auch Fakt. Und natürlich kannst du auch ein bisschen was dafür tun. Vielleicht fühlst du dich auch alt, weil hier und da schon ein Wehwehchen ist. Vielleicht bist du häufiger mal verspannt. Ich weiß nicht, machst du regelmäßig Sport? Achtest du auf Ernährung? Achtest du auf die Gedanken, die du hast? Achtest du auf deine Gefühle? Achtest du auf, was esse ich und was trinke ich? Zu welcher Zeit tue ich's? Wie hebe ich? Ne, mit welcher Technik? Ich kann ja was nach vorne übergebeugt heben und es geht ins Kreuz. Ich kann in die Knie gehen. Wenn jetzt die Beine sagen, das wackelt, vielleicht fehlt Muskulatur. Ich kenne dich nicht, aber ich möchte dir gerne Fragen mitgeben, um dich zu fragen, woran erkennst du, dass du dich alt fühlst? Und jetzt die Frage, kannst du daran was ändern? Und wenn du sagst, ich weiß es noch nicht, könntest du im Internet jemand finden oder in deinem Bekanntenkreis, der dir einen Weg zeigt, wie du was verändern könntest? Und wenn du jetzt nur eine leise Vermutung hast in Richtung Ja, Bingo, ich glaube, da gibt's noch ganz viel. Du bist aus meiner Sicht erst 61. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung. Ich brauchte für meine Uhr eine Batterie, stehe an diesem Tresen, muss kurz warten. Eine Dame war neben mir, die wurde bedient. Ich war der Nächste. Die Dame stand, eine ältere Dame, im Rollator da. Ihre Uhr war gerade in der Mache. Jetzt war die Uhr fertig. Der Dame wurde gesagt, was sie an Geld bezahlen muss. Sie wollte bar zahlen. Jetzt braucht sie mit den Fingern ein bisschen länger im Portemonnaie. Man merkt, die Finger sind schon ein bisschen älter und vielleicht so eine Art Rheuma. Auf jeden Fall brauchte sie länger, bis sie ihre Geldmünzen und Scheine hier rausgepickt hatte aus dem Geldbeutel. Reicht die rüber? Die Unterhaltung hörte sich aber nicht alt an. Die Dame artikulierte klar, adrett, in einem schönen Hochdeutsch, in einer Gegend, wo man eigentlich viel zu viel nur Dialekte hört. Also Dialekt ist was Schönes, aber es gibt ja verschiedene Situationen, wo Hochdeutsch wirklich schön ist und angebracht. Und die Dame hatte wirklich pfiffig artikuliert und toll. Und ich hatte die Vermutung, nur die Dame könnte so adrette Mitte 70 sein. Mit dem Rollator, okay, wegen irgendwelcher Gebrechen, kann ja jeden auch mal treffen, der mit Mitte 70 irgendwie einen Rollator braucht. Und jetzt kommt der Moment, wo die Verkäuferin auf der anderen Seite das Rückgeld über die Theke reicht und der Dame sagt, ich finde es übrigens so großartig, wie Sie Ihr Leben gestalten und wie Sie hier erscheinen und rüberkommen und den Tag genießen und ja immer mal wieder hier auch selbst vorbeischauen mit Ihren 92 Jahren. Und in dem Moment dachte ich, ich hätte mich verhört. Die Dame ist fast 20 Jahre älter, als ich sie geschätzt habe. Und jetzt frag dich mal, ob du mit 61 alt bist. Und jetzt fragst du, ist es realistisch, in meinem Alter noch was zu verändern? Wie viele Jahre hast du denn noch, bis du so alt bist wie die Dame, die ich gerade geschildert habe? Und das war nicht ein Märchen, das war eine Dame, neben der ich stand, die leibhaftig da war. Glaubst du, die Dame hätte vor 30 Jahren aufgehört, was zu verändern und Neues zu lernen und wäre dann so pfiffig im Alter? Lieber Peter, ich wünsche dir, dass das dir die Motivation gibt, hinzuschauen. Und wenn du glaubst, nicht schlau genug zu sein, dann hör dir nochmal das an, was wir heute schon in den anderen Beispielen hatten. Es ist häufig das, was wir uns innerlich erzählen. Und wenn du daran arbeiten möchtest, lade ich dich zu diesem Intensivseminar ein am 25. Ich blende es gleich nochmal ein. Es geht darum, was für Gedanken du dir selbst in deinem inneren Dialog erzählst. Und das zu stoppen und zu ändern und dich zu fragen, was könnte ich denn tun, um zu spüren, dass ich schlauer bin, dass ich schlau genug bin. Das wäre doch auch mal eine interessante Perspektive. Was könnte ich tun, um zu spüren, um zu merken, dass ich schlauer bin? Vielleicht kommst du auf die Idee, dass du hier sagst, ich fühle mich schlauer, wenn ich ein Buch lese, was pfiffige Inhalte hat. Was für ein Thema interessiert dich? Was für ein Buch könntest du jetzt anfangen zu lesen? Und wenn das dir ein Feedback darüber gibt, vielleicht hilft es. Lieber Peter, ich wünsche dir, dass du dich pfiffiger und jünger fühlst, wenn du daran arbeitest und lade dich, wie gesagt, zum Intensivseminar ein. Ich frage jetzt nochmal, ja, natürlich, Entschuldigung, auch für dich herzlichen Dank für die E-Mail. Ein kleiner Applaus dafür, dass du den Mut hattest, uns deine Situation und deine Frage zu schildern. So, das war's für heute in der Folge im Podcast Happy Erfolgreich mit Patrick Ries. Heute das Thema war, wie treffe ich Entscheidungen möglichst passend und richtig und muss ich überhaupt entscheiden, wenn ich mich in dieser oder jenen Situation befinde? Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch ein Like hier, einen Kommentar oder schick die Folge Menschen weiter, die gerade in ihrem Leben an Situationen oder in Situationen stehen, wo sie das Gefühl haben, ja, wie entscheide ich denn und wie mache ich es denn bestmöglich für mich? Vielleicht können wir auch anderen Menschen helfen, indem du diese Folge ihnen weiterleitest. Ansonsten freut es mich, wenn du den Kanal abonnierst oder uns ein Like oder Sternchen hinterlässt, um dem Algorithmus zu zeigen, dass die Folge Relevanz hat und damit auch anderen gezeigt wird, die uns noch nicht kennen.